An Palmsonntag ist Jesus mit seinen Jüngern nach Jerusalem gekommen. Und seit ein paar Tagen ist er nun in dieser Hauptstadt von Israel und hat dort, da und dort auch für Aufsehen gesorgt. Und nun kommt der Abend, an dem Jesus mit seinen Jüngern das Passafest feiern möchte. Das Essen beginnt und wie es damals üblich war, setzen sich die Jünger nicht zu Tisch, sondern sie liegen. Und die Evangelisten, die verraten nichts über die genaue Platzzuweisung. Aber sie lassen durchblicken, dass Jesus und Judas sich offenbar genug nahe sind, um im Flüsterton miteinander zu kommunizieren. Judas befindet sich da, wo alle Jünger hinwollen, vorne. Hat Jesus ihn womöglich an seine Seite gebeten? Das ist möglich. Dann hätte er beim Abendmahl vorgemacht, was er zuvor gepredigt hat. Die Ersten werden die Letzten sein. Mich hat herzlich verlangt, dies Passalam mit euch zu essen, ehe ich leide, sagt Jesus. Noch ein letztes Mal mit seinen engsten Freunden feiern. Noch ein letztes Mal die Menschen stärken und ermutigen, die nach seinem Tod Gottes Reich weiterbauen werden. Ob das wirklich gut kommt? Während sie aßen, nahm Jesus ein Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Anschließend nahm er einen Becher mit Wein, dankte Gott und reichte ihn seinen Jüngern. Trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Ich sage euch, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis ich wieder im Reich meines Vaters mit euch trinken werde. Das Abendmahl ist kein trauriger Abschiedssnack, sondern ein Freudenmahl. Und dieses Freudenmahl, das wollen wir jetzt miteinander feiern. Dürft gerne nach vorne kommen.
Würdig das Lamm, das geopfert ist. Würdig das Lamm zu nehmen. Macht und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre und Ruhm und Lobpreis. Macht und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre und Ruhm und Lobpreis sei dir allein. Danke, Jesus, bist du gestorben für uns am Kreuz auf Golgatha. Danke, hast du dein Lieb und dein Blut gegeben, damit wir leben können. Dir allein sei alle Ehre, Lob und Preis. Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Lob und Lobpreis. Macht und Stärke, Weisheit und Reichtum sei dir allein, oh Herr.
Dass ihr am Livestream zu Hause auch etwas bereit habt, sodass wir jetzt miteinander das Abendmahl auch einnehmen können. Jesus sagt: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Jesus sagt zu den Jüngern und auch zu dir: Dieser Kelch ist der neue Bund, der Bund in meinem Blut. Das tut so oft ihr davon trinkt, zu meinem Gedächtnis. Jesus machte seinen Jüngern mit diesen Worten zum Abendmahl Mut. Auch wenn sie damals vermutlich noch gar nicht wirklich verstehen konnten, was er damit gemeint hat. Einerseits, weil die Auferstehung für sie noch gar nicht wie für uns heute auf dem Radar war. Und andererseits, weil ihre Aufnahmefähigkeit vermutlich schon ziemlich aufgebraucht war. Die Strapazen der letzten Wochen haben diese Männer ermüdet. Und der Wein hat sie zusätzlich schläfrig gemacht. Was sie dann aber wieder hellwach macht, ist die Bombe, die Jesus platzen lässt. Einer von euch wird mich verraten, kündigt Jesus an. Nun beäugen die Jünger sich misstrauisch. Für Judas ist diese Mahlzeit vermutlich die reinste Tortur. Jesus erklärt: Für den Menschen, der mich verrät, wäre es besser, wenn er nie geboren worden wäre. Die Jünger weisen den Verdacht von sich und Judas mimt den Unschuldigen. Bin ich etwa der Verräter? Fragt er Jesus mit harmloser Miene. Du bist es, antwortet Jesus so leise, dass die anderen Jünger es nicht hören können. Beeil dich und erledige bald, was du tun willst. Judas springt auf, er müsse noch etwas erledigen, sagt er. Nicht nur Judas kommt im Verlauf des Abends in Schwitzen. Jesus wendet sich an Petrus. Simon, pass auf, der Satan ist hinter euch her und Gott hat ihm erlaubt, die Spreu vom Weizen zu trennen. Es warten harte Zeiten auf die Jesus-Nachfolger. Doch Jesus hat auch eine gute Nachricht für Petrus. Aber ich habe für dich gebetet, dass du den Glauben nicht verlierst. Wenn du dann zu mir zurückgekehrt bist, so stärke den Glauben deiner Brüder. Petrus fühlt sich in seiner Ehre gekränkt und ruft, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis, ja sogar in den Tod zu gehen. Doch Jesus erwidert, Petrus, ich sage dir, heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Unterdessen ist es Nacht geworden. Dann ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Garten, der Gethsemane heißt. Dort bat er sie, setzt euch hier hin und wartet auf mich, bis ich gebetet habe. Das Freudenmahl, ja überhaupt das letzte Essen mit seinen Jüngern, liegt nun hinter Jesus. Der verräterische Plan von Judas nimmt seinen Lauf. Es bleibt Jesus nicht mehr viel Zeit und das weiß er. Und es überfallen ihn Angst und Schrecken vor dem bevorstehenden Leidensweg. Er geht ein Stück weiter in den Garten und nimmt nur noch Petrus, Jakobus und Johannes mit. Ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier und wacht mit mir. Warum gerade diese drei Jünger? Simon, dem Jesus selbst den Namen Fels gegeben hat, der Anführer und kompromissloseste seiner Jünger, der erst vor kurzem noch Jesus seine Treue geschworen hatte. Und dann die Brüder Jakobus und Johannes. Jesus nennt sie einmal Donnersöhne. Einen Tag zuvor sind sie zu ihm gekommen und haben Jesus um die Ehrenplätze an seiner Seite gebeten. Und sie haben ihm versichert, dass sie diese Verantwortung auch würden tragen können. Kann es sein, dass Jesus diese Männer mit ihren Überzeugungen und Wünschen hier ernst nimmt? Auf jeden Fall bekommen sie die Möglichkeit, Jesus nahe zu sein und ihn in diesen schweren Stunden zu unterstützen. Und Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete, dass Gott ihm, wenn es möglich wäre, diese schwere Stunde ersparte. Lieber Papa, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. An dieser Stelle wird offensichtlich, dass es sich bei Jesus nicht nur ganz um Gott gehandelt hat, sondern auch, dass er ganz Mensch war. Ein Mensch, der wie wir alle anderen Menschen auch nicht leiden möchte. Ein Mensch, der schwach ist, der Angst hat. Und einer, der sich damit an Gott, den Vater, richtet. An denjenigen, dem alles möglich ist, der diese bevorstehende Leiden ohne Probleme hätte abwenden können. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen, fügt Jesus hinzu. Trotz diesem leiderfüllten Weg, der vor ihm liegt, unterordnet sich Jesus dem Willen seines Vaters. Die Liebe zu ihm und die Liebe zu uns Menschen, ja die Liebe zu dir und zu mir, die ist größer als die Liebe für sein eigenes Leben. Petrus, Jakobus und Johannes sind inzwischen eingeschlafen. Und insgesamt dreimal unterbricht Jesus sein Gebet und sucht ihre Nähe. Dreimal findet er sie schlafend. Die Jünger bekamen ihre Müdigkeit nicht unter Kontrolle. Sie wollten stark sein. Sie gleichen aber viel mehr den törichten Jungfrauen, die sich auf eine kürzere Nacht eingestellt hatten und damit den großen Auftritt des Bräutigams verpassen. Ja, der große Auftritt, der hat nun ein anderer, Judas. Dieser ist unterdessen mit der Tempelpolizei aufmarschiert. Er wusste, dass Jesus hier sein würde, denn er war oft hier mit seinen Jüngern im Garten. Sei gegrüßt, Rabbi, sprach er und küsste ihn. Jesus blickte ihn unendlich traurig an. Verrätst du mich tatsächlich mit deinem Kuss? Wieder einmal kleidet sich das Böse in das Gewand des Guten. Eine Liebesgeste wird zum Todesstoß. Die anderen Jünger scharen sich um Jesus. Sie sind hartgesottene galiläische Männer im besten Alter. Mit etwas Glück und mit etwas Mut können sie mit dem Verhaftungskommando sicherlich fertig werden. Die Tempelpolizisten sind unschlüssig. Sollen sie mit Waffengewalt losschlagen, auch die Jünger in Ketten legen? Jesus tritt vor seine Jünger. Er wirkt alles andere als überrascht, sondern aufs Äußerste gefasst. Er streckt den Ordnungskräften seine Hände hin. Sucht ihr mich, so lasst diese meine Jünger gehen. Bis zuletzt erweist er sich als der gute Hirte, der sich mehr um das Wohlergehen seiner Schützlinge als um sich selber sorgt. Und jetzt erinnert sich Petrus auch an sein Versprechen, das er Jesus gegeben hat. Vorher beim Wachen hat er versagt, aber nun will er Wort halten. Und er reißt allen Mut zusammen, er zückt sein Schwert und er schwingt es in Richtung Malchus, der Jesus fesseln möchte. Und das Schwert, das streift ihn am Ohr und schneidet ihm das Ohr ab. Durch die entstehende Verwirrung könnte Jesus nun fliehen. Seine Jünger würden mit Gewalt sicher etwas Zeit verschaffen können. Doch Jesus kniet hin, nimmt das Ohr, das abgeschnittene Ohr auf, nimmt die Hand von Malchus blutender Stelle weg und heftet das Ohr wieder an. Selbst in dieser extrem stressigen Situation nimmt er sich die Zeit zu helfen. Das letzte Heilungswunder, das uns berichtet wird, gilt einem Feind. Und Jesus spricht auch zu Petrus: Stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der soll das Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, dass er mir sogleich mehr als 72.000 Engel schicke? Wie würde dann aber die Schrift erfüllt, dass es so geschehen muss? Und hinter dem Polizeikommando, dort lauern die Hohepriester und ihre Gefolgschaft. Und zu diesen spricht Jesus auch: Ihr seid ausgezogen, wie gegen einen Räuber, mit Schwertern und Stangen mich zu fangen. Habe ich doch täglich im Tempel gesessen und gelehrt, und ihr habt mich nicht ergriffen? Aber das ist alles geschehen, damit erfüllt würden die Schriften der Propheten. Und dann fügt Jesus einen Satz hinzu, der den Jüngern deutlich macht, dass Widerstand zwecklos ist. Das hier ist eure Stunde. Jetzt hat die Finsternis die Macht. Der erste Jünger dreht sich um und verschwindet. Und bald rennen auch die anderen 10 um ihr Leben. Die Tempelpolizei fesselt Jesus und führt ihn in den Palast des Hohenpriesters Kaiphas. Dort haben sich in den frühen Morgenstunden der Hohe Rat eingefunden, mit der festen Absicht, Jesus den Prozess zu machen. Und das Verfahren beginnt, doch es ist die reinste Farce. Jesus soll wegen Gotteslästerung der Prozess gemacht werden. Aber es fehlt an Beweisen. Es treten zwar Zeugen auf, aber sie widersprechen sich. Und was sie über Jesus aussagen, reicht für keine Verurteilung aus. Jesus wird sich nicht gegen diese Bedrängnisse, gegen diese Falschaussagen, die Verleumdung, ja nicht mal gegen die Schläge in sein Gesicht. Vielleicht sind seine Gedanken in diesem Moment auch bei Petrus. Dieser ist Jesus bis in den Vorhof gefolgt, um zu erfahren, was wohl mit ihm geschieht. Am wärmenden Feuer erkennt ihn eine Frau. Der Mann da war auch mit Jesus zusammen, rief sie. Doch Petrus widersprach, das ist unmöglich, ich kenne ihn überhaupt nicht. Kurz darauf sah ihn ein anderer und meinte, du bist doch einer von seinen Freunden. Ausgeschlossen, ich doch nicht, wehrte Petrus ab. Doch nach etwa einer Stunde behauptete wieder einer, natürlich gehört der hier zu Jesus, du bist doch auch Galiläer. Aber Petrus stieß aufgebracht hervor, ich weiß nicht, wovon du redest. Und in diesem Augenblick, noch während er das sagte, krähte ein Hahn. Jesus drehte sich um und sah Petrus an. Da fielen Petrus die Worte ein, die der Herr zu ihm gesagt hatte. Ehe der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Er ging hinaus und weinte voller Verzweiflung. Unterdessen geht der Prozess im Innern des hohepriesterlichen Anwesens weiter. Kaiphas verliert allmählich die Geduld. Die Worte, sie werden forscher und emotionaler. Jetzt rede endlich. Bist du nun der Messias, der Sohn Gottes? Und Jesus bricht sein Schweigen. Du sagst es. Und mit großem Entsetzen zerreißt Kaiphas sein teures Priestergewand und schreit, das ist Blasphemie, er hat Gott gelästert. Wir brauchen keine weiteren Beweise mehr, er muss sterben. Und nun brechen alle Dämme und auch die anderen Mitglieder des Hohen Rates brüllen Jesus an. Sie fallen über ihn her, sie schlagen ihn, ja sie spucken ihm ins Gesicht. Jesus wehrt sich nicht. Jesus soll sterben, aber nicht durch die Juden. Das dreckige Geschäft, das sollen die Römer übernehmen. Darin sind sie sowieso gut. Allerdings müssen sie die Römer dazu bringen, einen Juden zu exekutieren, gegen den es aus römischer Sicht gar nichts vorzuwerfen gibt. Und noch bevor der hohepriesterliche Tross sich also zum römischen Statthalter Pilatus aufmacht, kreuzt Judas auf. Er will das Geld zurückerstatten, das er durch Jesu Auslieferung bekommen hat. Ich habe einen Unschuldigen angeprangert. Das ist dein Problem, sagt Kaiphas und lässt ihn stehen. Judas schleudert ihm den Beutel mit den Münzen hinterher. Aber anders als Petrus weint Judas nicht. Er wird nicht von seinen Gefühlen überwältigt, weil es zwischen ihm und Jesus nie eine innere Verbundenheit gab. Er hat Jesus bewundert, ja, sich Vorteile erhofft, ihn aber nicht geliebt. Er hat sich Jesus aus Berechnung angeschlossen, vielleicht auch aus hohen Idealen. Er hat ihn verraten, weil es sich für ihn finanziell lohnte oder weil die Jesusbewegung realistisch gesehen keine Zukunft hatte. Nun steht er vor dem Nichts und Judas sieht nur noch, was bleibt, wenn Gott nicht mehr da ist. Absolute Finsternis. Judas hängt sich an einem Baum auf. Es ist nun gegen 7 Uhr morgens und unterdessen bereits wieder hell geworden. Da kommt ein Sklave zu Pilatus und kündigt ihm hohen Besuch an. Der Hohepriester warte mit einer großen Delegation im Vorhof. Es sei dringend. Wenig später steht Pilatus vor einem Juden mit aufgeschlagenen Lippen und blutunterlaufenen Augen. Er ist ein galiläischer Aufrührer, erklärt Kaiphas. Wir liefern dir aus, damit du ihn hinrichtest. Er heißt Jesus. Schon wieder ein Terrorist, der Jesus heißt, denkt sich Pontius. Heute soll schon Jesus Barabbas mit 2 Komplizen hingerichtet werden. Was hat er denn Schlimmes getan, hakt Pontius nach. Volkshetze, Anstiftung zur Steuerverweigerung und Machtanspruch, wirft Kaiphas Jesus vor. Er nennt sich König der Juden. Jesus verteidigt sich nicht. Auch auf die Rückfragen von Pilatus schweigt er. Pilatus ist verunsichert. Soll er diesen König der Juden tatsächlich hinrichten? Er sieht keinen Grund und er sieht auch keine Vorteile darin für sich. Als Pilatus dann erfährt, dass Jesus Galiläer ist, kommt ihm eine gute Idee. Herodes Antipas, der zurzeit auch in Jerusalem weilt, ist Regent über Galiläa. Wenn Herodes bestätigt, dass Jesus ein Terrorist ist, dann kann ich ihn hinrichten lassen, sonst sehe ich keinen Grund. Also macht sich der ganze Tross zu Herodes Antipas auf. Herodes interessiert sich aber nicht für die konkrete Anklage. Er will lieber dessen Wunderkraft von Jesus in Aktion sehen. Aber Jesus tut nichts dergleichen. Jesus steht vor dem Mann, der seinen Großcousin und Freund Johannes den Täufer hingerichtet hat und dessen Vater auch Jesus bereits schon bei seiner Geburt nach dem Leben getrachtet hat. Jesus lässt sich nichts anmerken und schweigt. Nachdem sich Herodes ausreichend über Jesus lustig gemacht hat, schickt er ihn zurück zu Pilatus, ohne neues belastendes Material. Es wird immer offensichtlicher, dass die Anklage von Kaiphas auf wackeligem Boden steht. Und Pilatus will sich nach wie vor nicht die Finger von einem Unschuld durch die Finger an einem Unschuldigen schmutzig machen und hat eine Idee. Er lässt Jesus Barabbas aus dem Kerker holen und stellt ihn neben Jesus. Und so wie er es immer um diese Zeit macht, fragt er, wen er freilassen soll als Zeichen römischer Großzügigkeit. Und die Gefolgschaft um Kaiphas schreit: Barabbas, Barabbas, Barabbas. Pilatus will noch immer kein Todesurteil sprechen. Er bietet einen Kompromiss an, Jesus schwer zu foltern, aber ihn nicht zu exekutieren. Er lässt Jesus bis auf das Untergewand ausziehen und ihn geißeln. Bei dieser schrecklichen Tortur wird Jesus zunächst an einem Pfosten gebunden. Dann dreschen 2 Soldaten abwechselnd auf seinen nackten Rücken ein, mit Lederpeitschen, die mit Knochen und Nägeln versehen sind. Dabei verwandelt sich der Rücken von Jesus in eine blutige Masse. Ganze Fleischstücke werden herausgerissen, die Haut in Fetzen geschlagen. Viele Menschen sterben bei dieser Tortur. Aber Jesus, der durchtrainierte Wanderer, hat eine robuste Kondition. Er nimmt die Qualen hin. Da stachelt den Sadismus der Soldaten zusätzlich an und sie pressen Jesus eine aus Dornen geflochtene Krone auf seine Stirn, bis das Blut herunterläuft. Sie geben einen Stock in die Hand, sie werfen den purpurnen Mantel von Herodes um ihn, sie gehen von ihm auf die Knie und sagen: Sei gegrüßt, du König der Juden. Das müsste doch reichen, denkt sich Pontius. Doch Kaiphas will noch mehr Blut sehen. Kreuzige ihn, fordert er und seine Gefolgsleute. Noch immer zögert Pilatus. Er wendet sich an Jesus. Warum redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass es in meiner Macht steht, dich freizugeben oder dich ans Kreuz zu nageln? Sein Satz erinnert an die Worte des Teufels, mit denen er Jesus bereits in der Wüste versucht hatte. Doch Jesus lässt sich nicht darauf ein und entgegnet ihm: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Jesus weiß sich trotz all seiner leidvollen Umstände in den Händen Gottes. Und letztlich gibt Pilatus dem immer lauter werdenden Mob nach. Er lässt sich eine Schüssel mit Wasser bringen und taucht seine Hände ein, bevor er dieses blutige Geschäft in Auftrag gibt. Ich bin nicht schuld daran, wenn das Blut dieses Menschen vergossen wird. Die Verantwortung dafür tragt ihr. Die Menge erwiderte: Ja, wir und unsere Kinder, wir tragen die Folgen. Mit diesem Todesurteil setzt sich eine Maschinerie in Gang, deren einziger Sinn darin besteht, dem Opfer unter größtmöglichen Schmerzen und in Extremzeitlupe das Leben aus dem Körper zu pressen. Die Kreuzigung ist auf die Spitze getriebene Unmenschlichkeit. Jesus erleidet nicht irgendeinen Tod, sondern den grausamsten. Der Thron, den er besteigt, ist eine vertikale Folterbank. Und obwohl die Soldaten ihn bereits halbtot geprügelt haben, muss Jesus für die Kreuzigung den für die Kreuzung nötigen Querbalken selber tragen. Das Holzstück wiegt gut 50 Kilogramm und die Strecke misst einige hundert Meter. Sie führt vor die Stadtmauer auf eine kleine Anhöhe. Wie Abrahams Sohn Isaac das Holz trug, auf dem er geopfert werden sollte, so schleppt Jesus seinen persönlichen Opferaltar mit sich. Und die Soldaten, sie drängen Jesus die engen Gassen entlang. Vorneweg schleppen sich die beiden Komplizen von Jesus Barabbas. Hinterher geht eine große Anzahl von Angehörigen, Freunden und Schaulustigen. Unterwegs bricht Jesus unter der Last des Querbalkens ein. Und der zufällig dabeistehende Simon von Kyrene wird durch die Soldaten angehalten, den Balken für Jesus zu tragen. Unter den Menschen, welche diesem Hinrichtungszug folgen, sind auch einige Frauen. Unter anderem die Mutter der Donnersöhne, eine Tante von Jesus, Maria und Maria, die Mutter von Jesus. Von den Jüngern folgt ihm offenbar nur Johannes. Alle anderen sind wie vom Erdboden verschluckt. Auf Golgatha, dem Schädelfelsen angekommen, geht alles ganz schnell. Die Soldaten reißen Jesus das Gewand vom Leib. Sie legen den Querbalken kreuzweise über einen anderen Balken und Jesus darauf. Mit Nägeln, die sie durch seine Handgelenke und die übereinandergelegten Füße schlagen, hämmern sie Jesus ans Kreuz und stellen es auf. Der Tod am Kreuz ist nicht nur schmerzhaft, sondern auch langwierig. Manchmal dauert es Tage, bei Jesus dauert es nur 6 Stunden bis zu seinem Tod. Zu den Schmerzen kommt auch noch der fortwährende Spott der Schaulustigen hinzu. Ha, den Tempel wolltest du abreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Dann rette dich doch selbst und komm herunter vom Kreuz. Auch die obersten Priester und Schriftgelehrten verhöhnten Jesus. Anderen hat er geholfen, aber sich selber kann er nicht helfen. Dieser Christus, dieser König von Israel, soll er doch vom Kreuz heruntersteigen. Ja, dann, wenn er das tut, dann wollen wir an ihn glauben. Bis zuletzt provoziert der Teufel den Sohn Gottes. Doch Jesus lässt ihn auch hier ein letztes Mal abblitzen. Aus Sicht der religiösen Elite hat sich das Thema Jesus mit dessen Hinrichtung erledigt. Es ist für sie schlichtweg nicht denkbar, dass der verheißene Retter so enden wird. Zu oft hat Gott in der Vergangenheit einem Daniel, einem Simson, einem Elia und anderen Menschen in letzter Minute geholfen. Und vermutlich war es ihr Hass oder ihr religiöser Eifer, der sie geblendet und damit auch die jahrhundertealte Verheißung von Jesaja unsichtbar gemacht hat. Dort heißt es in Jesaja 53: Gott ließ seinen Diener emporwachsen wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehlich, er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünde wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünde meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Als die Verheißungsträger um Kaiphas herum nicht erkennen konnten, erkannte schließlich der römische Hauptmann, der für die Hinrichtung von Jesus verantwortlich war und diese letzten 6 Stunden von Jesus miterlebt hat, und sagt: Dieser Mann war wirklich ein Sohn Gottes.